Gründe dafür, warum es den sozialen Umbruch braucht. Ab heute möchte ich anfangen, aus Caliban und die Hexe von Silvia Federici vorzulesen. Das Buch trägt den Untertitel Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation. Übersetzt wurde es von Max Henniger und herausgegeben von Martin Birkner. Das Buch ist Teil des Verlages Mandelbaum, Kritik und Utopie. Vorwort: Caliban und die Hexe stellt die Hauptergebnisse eines Forschungsprojekts zu Frauen im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus vor, das sich Mitte der 1970er Jahre mit der italienischen Feministin Leopoldina Fortunati begonnen habe. Die ersten Ergebnisse dieses Forschungsprojekts finden sich in einem Buch, das 1984 im Mailänder Franco Angeli Verlag auf Italienisch erschienen ist. Il grande Calibano, Storia del corpo sociale ribellenda, farmi fase del capitale. Der große Caliban, Geschichte des rebellischen Körpers in der ersten Phase des Kapitalismus. Mein Interesse an diesem Forschungsvorhaben wurde durch die Debatten um die Ursachen der Frauenunterdrückung geweckt, die die Entwicklung des US-amerikanischen Frauenbewegung begleitet haben. In diesen Debatten ging es auch um die Frage, welche politischen Strategien die Bewegung in ihrem Kampf um die Frauenemanzipation wählen sollte. Die damals vorherrschenden theoretischen und politischen Sichtweisen auf die Realität der Geschlechterdiskriminierung gingen auf die beiden Hauptströmungen der Frauenbewegung zurück: die radikalen Feministinnen und die sozialistischen Feministinnen. Meiner Ansicht nach bot jedoch keiner der beiden Ansätze eine befriedigende Erklärung auf die Ursprünge der sozialen und wirtschaftlichen Ausbeutung der Frauen. Den Ansatz der radikalen Feministin lehnte ich aufgrund seiner Tendenz ab, Geschlechterdiskriminierung und patriarchale Herrschaft auf überhistorischen kulturellen Strukturen zu erklären, die ihre Wirkung unabhängig von den Produktions- und Klassenverhältnissen entfalten würden. Die sozialistischen Feministinnen erkannten dagegen an, dass die Geschichte der Frauen nicht von der Geschichte spezifischer Ausbeutungssysteme zu trennen ist. In ihren Analysen wurden Frauen vor allem als Arbeiterinnen in einer kapitalistischen Gesellschaft betrachtet. So, wie ich ihn damals verstand, war dieser Ansatz jedoch das Defizit auf, die Reproduktionssphäre als Quelle von Wertschöpfung und Ausbeutung auszusparen. Die Machtgefälle zwischen Frauen und Männern wurden somit auf den Ausschluss der Frauen aus der kapitalistischen Entwicklung zurückgeführt. Dieser Standpunkt warf uns, wenn wir den Fortbestand des Sexismus im Kosmos kapitalistischer Verhältnisse erklären wollten, erneut auf kulturelle Schemata zurück. In diesem Kontext entstand die Idee, die Geschichte der Frauen im Übergang von Feudalismus zum Kapitalismus zu rekonstruieren. Die These, von der sich das Forschungsprojekt leiten ließ, wurde erstmals von Mariosa Dalla Costa, Selma James und anderen Frauen aus der Lohn-für-Hausarbeit-Bewegung in einer Reihe von Texten formuliert, die in den 1970er Jahren sehr umstritten waren, den Diskurs über Frauen, Reproduktion und Kapitalismus aber letztendlich stark prägten. Die einflussreichsten dieser Texte waren »Die Frau und der Umsturz der Gesellschaft« von Mariosa Dalla Costa 1971 und »Sex, Race and Class« von Selma James 1975. Gegen die marxistische Orthodoxie und die Unterdrückung der Frauen und ihre Unterordnung unter die Männer als Residuum feudaler Verhältnisse erklärten, vertraten Dalla Costa und James die Position, die Ausbeutung der Frau habe im Prozess kapitalistischer Akkumulation insofern eine zentrale Rolle gespielt, als Frauen die Produzentin und Reproduzentin der grundlegendsten kapitalistischen Ware gewesen sind, der Arbeitskraft. In Dalla Costas Worten: die unbezahlte Hausarbeit der Frau ist der Sockel gewesen, auf dem die Ausbeutung der Lohnarbeiter, die Lohnsklaverei, erreicht worden ist und das Geheimnis von deren Produktivität 1973-40. Die Machtgefälle, das in der kapitalistischen Gesellschaft zwischen Frauen und Männern besteht, lässt sich also nicht der vermeintlichen Bedeutungslosigkeit der Hausarbeit für die kapitalistische Akkumulation zuschreiben. Gegen die Behauptung einer solchen Bedeutungslosigkeit spricht ja bereits das strenge Regelwerk, das das Leben der Frau beherrscht hat. Es handelt sich nicht um einen Rest zeitloser kultureller Schemata. Vielmehr ist dieses Machtgefälle aus Auswirkung eines gesellschaftlichen Produktionssystems zu begreifen, das die Produktion und Reproduktion des Arbeiters nicht als sozioökonomische Tätigkeit und Quelle der Kapitalakkumulation anerkennt. Es mystifiziert sie vielmals als Naturressource oder persönliche Dienstleistung und profitiert nicht entlohnenden Charakter der damit einhergehenden Arbeit. Indem sie die Ausbeutung der Frauen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft auf die geschlechtliche Arbeitsteilung und die unbezahlte Arbeit der Frauen zurückführt, zeigten Dalla Costa und James die Möglichkeit auf, die Dichotomie von Patriarchat und Klasse zu überwinden. Gleichzeitig verliehen sie dem Patriarchat ein spezifisches historisches Gehalt. Damit war der Weg frei für eine Neuinterpretation der Geschichte des Kapitalismus und des Klassenkampfes aus feministischer Sicht. Im Sinne dieser These begann Leopoldina Furunati und ich mit dem Studium dessen, was sich nur euphemistisch als Übergang zum Kapitalismus bezeichnen lässt. Wir begaben uns auf die Suche nach einer Geschichte, die man uns nicht auf der Schule gelehrt hatte, die sich aber als maßgeblich für unsere Bildung erweisen sollte. Diese Geschichte bot nicht nur ein theoretisches Verständnis der Genese der Hausarbeit und ihrer wichtigsten strukturellen Komponenten, der Trennung der Produktion von den Reproduktionen, des spezifisch kapitalistischen Gebrauchs des Lohnes als Mittel, um die Arbeit von Nichtentlohnten zu kommandieren, die Abwertung der gesellschaftlichen Stellung der Frau während des Aufstieges des Kapitalismus. Sie bot auch eine Genealogie moderner Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit, die die postmoderne Annahme in Frage stellte, es gebe in der westlichen Kultur eine geradezu ontologische Prädisposition, Gender in Begriffspaaren, binäre Oppositionen auffassen. Wir entdecken, dass Geschlechterhierarchien stets im Dienst eines Herrschaftsprojekts stehen, das sich nur insofern zu verstetigen vermag, als es die zu Beherrschenden stets aufs Neue spaltet. Das aus diesem Forschungsprojekt hervorgegangene Buch Il Grande Calibano, Storia del Corpo Social Ribelle nella Prima Fase del Capitale, 1984, war ein Versuch, Marxens Analyse der ursprünglichen Akkumulation aus feministischer Perspektive neu zu reflektieren. Dabei erwies sich jedoch die tradierten marxischen Kategorien als unzulänglich. Als unhaltbar erwies sich unter anderem die marxische Gleichung des Kapitalismus mit dem Aufstieg der Lohnarbeit und des freien Arbeiters, die weiterhin dazu beiträgt, die Reproduktionssphäre zu verbergen und zu naturalisieren. Il Grande Calibano kritisiert auch Michel Foucaults Theorie des Körpers. Wir vertraten die Position, Foucaults Analyse der Markttechniken und Disziplinierung, denen der Körper unterworfen worden sei, ignoriere den Reproduktionsprozess, verschmelze Frauen- und Männergeschichte zu einem unterschiedslosen Ganzen und interessiere sich so wenig für die Disziplinierung der Frauen, dass sie einen der monströsesten Angriffe auf den Körper, zu dem es in der Neuzeit gekommen ist, nie erwähnt. Die Hexenverfolgung. Die Hauptthese von Il Grande Calibano lautet, dass wir die Veränderung analysieren müssen, die der Kapitalismus im Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion und insbesondere in der Reproduktion der Arbeitskraft herbeigeführt hat. Wenn wir die Geschichte der Frauen im Übergang von Feudalismus zum Kapitalismus verstehen wollen. Das Buch untersucht also, wie Hausarbeit, Familienleben, Kindererziehung, Sexualität, Geschlechterverhältnisse und das Verhältnis von Produktion und Reproduktion im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts neu geordnet wurden. Die Analyse findet sich auch in Caliban und die Hexe. Allerdings setze ich mich im vorliegenden Buch auch mit einem breiten Spektrum von Fragen auseinander, da dieses Buch auf einen veränderten sozialen Kontext und auf unsere verbesserte Kenntnis der Frauengeschichte reagiert. Kurz nach der Veröffentlichung von Il Grande Calibano verließ ich die USA und nahm eine Lehrstelle in Nigeria an, wo ich fast 3 Jahre lang lebte. Vor meiner Abreise hatte ich meine Unterlagen im Keller vergraben, denn ich hatte nicht damit gerechnet, sie in absehbarer Zeit wieder zu benötigen. Doch die Umstände meines Aufenthalts in Nigeria erlaubten es mir nicht, diese Arbeit zu vergessen. Die Jahre zwischen 1984 und 1986 waren für Nigeria ebenso wie für mich, ebenso wie für die meisten afrikanischen Länder ein Wendepunkt. Es waren die Jahre, in denen die nigerianische Regierung infolge der Schuldenkrise Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank aufnahm. Diese Verhandlungen mündeten schließlich in der Auflage eines Strukturanpassungsprogramms. Die so bezeichneten Maßnahmenpakete sind das Universalrezept der Weltbank für wirtschaftliche Erholung in Ländern der ganzen Welt. Erklärtes Ziel des Programmes war es, Nigeria auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu machen. Es wurde jedoch bald deutlich, dass dies eine Neuauflage der ursprünglichen Akkumulation beinhaltete. Gleichzeitig wurde die gesellschaftliche Reproduktion derart rationalisiert, dass die letzten Reste gemeinschaftlichen Eigentums und gemeinschaftlicher Verhältnisse zerstört und damit intensivere Formen der Arbeitsausbeutung durchgesetzt wurden. So spielten sich vor meinen Augen Vorgänge ab, die denen, die ich im Zuge der Vorarbeiten für Il Grande Calibano studiert hatte, stark ähnelten. Dazu zählten Angriffe auf gemeinschaftlich verwaltete Ländereien und eine entscheidende, von der Weltbank angeordnete Intervention des Staates in die Reproduktion der Arbeitskraft, bei der es um die Regulierung der Geburtenraten ging. Im speziellen Fall Nigerias ging es um die Verkleinerung einer Bevölkerung, die als zu anspruchsvoll und undiszipliniert galt, um sie wie geplant in die Weltökonomie einzugliedern. Aus diesen Maßnahmen, die treffend als Krieg gegen die Disziplinlosigkeit bezeichnet wurden, beobachtete ich auch, wie eine frauenfeindliche Kampagne angestiftet wurde, die die vermeintliche Eitelkeit und die vermeintlich überzogenen Forderungen der Frauen gießelte. Darum entspann sich eine hitzige Debatte, die in vielerlei Hinsicht an die Querelle des Femmes des 17. Jahrhunderts erinnerte. Dabei wurden sämtliche Aspekte der Reproduktion der Arbeitskraft berührt: Familie, polygame versus monogame Familie, Kernfamilie versus Großfamilie, Kindererziehung, Frauenarbeit, männliche bzw. weibliche Identität und Geschlechterverhältnisse. Vor diesem neuen Hintergrund nahm meine Auseinandersetzung mit dem Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus eine neue Bedeutung an. In Nigeria wurde mir bewusst, dass der Kampf gegen Strukturanpassung Teil eines längeren Kampfes gegen Landprivatisierung und die Einhegung nicht nur von gemeinschaftlich verwaltetem Land, sondern auch von gesellschaftlichen Beziehungen ist, der bis zu den Ursprüngen des Kapitalismus in Europa und Amerika des 16. Jahrhunderts zurückreicht. Mir wurde auch bewusst, wie beschränkt der Triumph der kapitalistischen Arbeitsdisziplin auf diesem Planeten ausgefallen ist, da viele Menschen ihr Leben immer noch auf eine Weise wahrnehmen, die sich radikal antagonistisch zu den Erfordernissen der kapitalistischen Produktion verhält. Für die Entwicklungsplaner, die multinationalen Agenturen und die ausländischen Investoren war und bleibt dies das Problem mit Orten wie Nigeria. Für mich war es jedoch eine Quelle großer Kraft, denn es bewies, dass sich auf der ganzen Welt immer noch beeindruckende Kräfte der Durchsetzung der kapitalistischen Lebensweise widersetzen. Die Kraft, die ich schöpfte, ging auch auf meine Begegnung mit Women in Nigeria, WIN, zurück, der ersten feministischen Organisation des Landes. Women in Nigeria half mir, die Kämpfe zu verstehen, die nigerianische Frauen geführt hatten, um ihre Ressourcen zu verteidigen, und das ihnen verordnete Patriarchat neuen Typs, für das sich die Weltbank einsetzte, zurückwiesen. Ende 1986 hatte die Schuldenkrise die akademischen Institutionen erreicht. Nicht mehr in der Lage, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, verließ ich Nigeria. Körperlich, doch nicht im Geiste. Der Gedanke an die Angriffe auf die Menschen Nigerias hatte mich nie verlassen. Daher hegte ich, als ich wieder in die USA zurückkehrte, den Wunsch, den Übergang zum Kapitalismus aufs Neue zu studieren. Mein Blick auf die Ereignisse in Nigeria war von meinem Wissen um das Europa des 16. Jahrhunderts geprägt. In den USA war es das nigerianische Proletariat, das mich zurückführte zu den Kämpfen um Commons und die kapitalistische Disziplinierung der Frauen, innerhalb wie außerhalb Europas. Nach meiner Rückkehr begann ich auch, im Rahmen eines interdisziplinaren Lehrprogramms für Studierende vor dem ersten akademischen Grad zu unterrichten, wodurch ich mit einer neuen Art von Einhegung konfrontiert wurde, die Einhegung des Wissens, das heißt dem bei den jüngeren Generationen zunehmenden und verzeichnenden Verlust an historischem Wissen über unsere gemeinsame Vergangenheit. Deswegen rekonstruierte ich in Caliban und die Hexe die antifeudalen Kämpfe des Mittelalters und die Kämpfe, durch die sich das europäische Proletariat dem Aufstieg des Kapitalismus widersetzt hat. Dabei verfolge ich nicht nur das Ziel, Nicht-SpezialistInnen die Evidenz zugänglich zu machen, auf der meine Analyse beruht, sondern ich wollte den jüngeren Generationen auch die Erinnerung an eine lange Geschichte des Widerstands zurückgeben, die Erinnerung, die heute ausgelöscht zu werden droht. Der Halt dieses historischen Gedächtnisses ist ausschlaggebend, wenn wir eine Alternative zum Kapitalismus entwickeln wollen. Denn die Möglichkeit einer solchen Alternative wird von unserer Fähigkeit abhängen, die Stimmen derer zu vernehmen, die vor uns ähnliche Wege beschritten haben. Einleitung. Seit Marx ist das Studium der Genese des Kapitalismus für all diejenigen AktivistInnen und Forscher obligatorisch, die überzeugt sind, dass der Aufbau einer Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft für die Menschheit von oberster Priorität ist. Es überrascht daher nicht, dass sich jede neue revolutionäre Bewegung mit dem Übergang zum Kapitalismus befasst und dabei die Sichtweise neuer gesellschaftlicher Subjekte beitragen, neue Terrains der Ausbeutung und des Widerstands aufgedeckt hat. Die vorliegende Band versteht sich als dieser Tradition zugehörig. Diese Arbeit ist darüber hinaus jedoch noch von zwei weiteren Überlegungen motiviert. Erstens ist da der Wunsch, die Entwicklung des Kapitalismus aus feministischer Perspektive neu zu reflektieren, allerdings unter Vermeidung der Beschränkung einer Frauengeschichte, die sich von der Geschichte des männlichen Teils der Arbeiterklasse absetzt. Der Titel »Caliban und die Hexe«, der von Shakespeares »Sturm« inspiriert ist, drückt dieses Bemühen aus. In meiner Interpretation steht Caliban jedoch nicht für die antikolonialen Rebellen, dessen Kampf noch in der zeitgenössischen karibischen Literatur nachhallt, sondern er ist ein Symbol des Weltproletariats, genauer des proletarischen Körpers, als Terrain und Mittel des Widerstands gegen die Logik des Kapitalismus. Am wichtigsten ist, dass die Figur der Hexe, die im Sturm weit in den Hintergrund gedrängt wird, im vorliegenden Band im Mittelpunkt steht. Sie verkörpert einen Kosmos weiblicher Subjekte, die den Kapitalismus zerstören musste, die Ketzerin, die Heilerin, die ungehorsame Ehefrau, die Frau, die allein zu leben wagte, die Obeerfrau, die die Speisen des Herrn vergiftete und die SklavInnen zum Aufstand anstiftete. Die zweite Motivation für die Niederschrift dieses Bandes ist die weltweite, mit der globalen Ausbeutung kapitalistischer Verhältnisse einhergehende Wiederkehr einer Reihe von Entscheidungen, die gemeinhin mit der Genese des Kapitalismus in Verbindung stehen und gebracht werden. Dazu gehören eine neue Runde von Einhegungen, durch die Millionen von landwirtschaftlichen ProduzentInnen ihren Bodens beraubt worden sind und die massenhafte Papierisierung und Kriminalisierung von Arbeitern vermittelns einer Politik der Masseninhaftierung, an die von Michel Foucault in seiner Studie zur Geschichte des Wahnsinns geschilderte große Einsperrung erinnert. Wir haben auch die weltweite Entstehung diasporischer Bewegungen erlebt, begleitet von der Verfolgung migrantischer Arbeiterinnen. Auch das erinnert an die Blutgesetzgebung, die im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts eingeführt wurden, um Vagabunden für die lokale Ausbeutung verfügbar zu machen. Für dieses Buch am bedeutsamsten war die Intensivierung der Gewalt gegen Frauen, einschließlich der Wiederkehr von Hexenverfolgung in manchen Ländern, zum Beispiel Südafrika und Brasilien. Warum werden Arbeiter und Arbeiterinnen nach 500 Jahren kapitalistischer Herrschaft am Beginn des dritten Jahrtausends immer noch massenhaft als Arme, Hexen und Gesetzlose definiert? In welchem Verhältnis stehen Landenteignung und massenhafte Pauperisierung zu dem anhaltenden Angriff auf Frauen? Und was lernen wir über die historische und aktuelle Entwicklung des Kapitalismus, wenn wir sie aus feministischer Perspektive untersuchen? Eingedenk dieser Fragen habe ich mir in der vorliegenden Arbeit dem Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus neuerlich zugewandt, und zwar aus der Perspektive von Frauen, des Körpers und der ursprünglichen Akkumulation. Jeder dieser Begriffe verweist auf einen begrifflichen Rahmen, auf den diese Arbeit Bezug nimmt, auf den feministischen, den marxistischen und den von Foucault. Ich beginne meine Einleitung daher mit einigen Bemerkungen über das Verhältnis meiner Analyse zu diesen unterschiedlichen Ansätzen. Ursprüngliche Akkumulation ist der Begriff, den Marx im ersten Band des Kapitals verwendet, um den historischen Prozess zu charakterisieren, der der Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse zugrunde lag. Es ist ein nützlicher Begriff, denn er bietet einen gemeinsamen Nenner, vermittelt dessen wir die Veränderung analysieren können, die den Aufstieg des Kapitalismus innerhalb der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse ausgelöst hat. Seine Bedeutung liegt aber vor allem in der Tatsache, dass die ursprüngliche Akkumulation von Marx als grundlegender Vorgang behandelt wird, in dem die strukturellen Bedingungen für die Existenz einer kapitalistischen Gesellschaft erkennbar werden. Das erlaubt es uns, die Vergangenheit als etwas in der Gegenwart Fortbestehendes zu interpretieren. Diese Überlegung ist von wesentlicher Bedeutung für die Art, auf die ich den Begriff in der vorliegenden Arbeit verwende. Meine Analyse weist jedoch auf zwei bedeutende Weisen von Marx ab. Marx untersucht die ursprüngliche Akkumulation vom Standpunkt des entlohnten männlichen Proletariats und der Entwicklung der Warenproduktion. Ich dagegen vom Standpunkt der Veränderungen, die die ursprüngliche Akkumulation hinsichtlich der Stellung der Frau und hinsichtlich der Produktion der Arbeitskraft bewirkt hat. Daher geht meine Darstellung der ursprünglichen Akkumulation auch auf eine Reihe von historischen Erscheinungen ein, die bei Marx nicht vorkommen, die jedoch für die kapitalistische Akkumulation ausgesprochen wichtig waren. Dazu gehören erstens die Entwicklung einer neuen geschlechtlichen Arbeitsteilung, die die Frauenarbeit und die reproduktive Funktion der Frauen der Reproduktion der Arbeiterschaft unterordnet. Zweitens, der Aufbau einer neuen patriarchalen Ordnung auf Grundlage des Ausschlusses der Frauen von der Lohnarbeit sowie der Unterordnung der Frauen unter die Männer. Drittens, die Mechanisierung des proletarischen Körpers sowie, im Falle der Frauen, seine Umwandlung in eine Maschine zur Produktion neuer Arbeiter. Vor allem habe ich die Hexenverfolgung des 16. und 17. Jahrhunderts in den Mittelpunkt meiner Analyse der ursprünglichen Akkumulation gestellt. Dabei vertrete ich die These, dass die Verfolgung der Hexen sowohl in Europa als auch in der neuen Welt für die Entwicklung des Kapitalismus ebenso bedeutend war wie die Kolonialisierung und die Enteignung der europäischen Bauern. Auch in ihrer Bewertung des Erbes und der Funktion der ursprünglichen Akkumulation weicht meine Interpretation von Marx ab. Marx war sich zwar des mörderischen Charakters kapitalistischer Entwicklung schärfstens bewusst. Er schrieb, ihre Geschichte sei in die Annalen der Menschheit eingeschrieben mit Zügen von Blut und Feuer. Doch es kann keinen Zweifel daran geben, dass er diese Entwicklung zugleich als notwendige Etappe im Prozess menschlicher Emanzipation begriff. Er glaubte, dass sie den kleinen Landsbesitz abschaffe und das produktive Vermögen der Arbeitskraft in einem aus keinem anderen Wirtschaftssystem bekannten Ausmaß steigere. Dadurch würden die materiellen Bedingungen für die Befreiung der Menschheit von Mangel und Not geschaffen. Marx nahm außerdem an, die Gewalt, die die früheste Phasen kapitalistischer Expansion kennzeichne, werde im Zuge der Reifung kapitalistischer Verhältnisse zurückgehen, da sich die Ausbeutung und Disziplinierung der Arbeit dann vor allem durch das Wirken ökonomischer Gesetze vollziehen würde. Darin täuschte er sich zutiefst. Eine Rückkehr der gewaltsamen Aspekte ursprünglicher Akkumulation hat jede Phase der kapitalistischen Globalisierung begleitet, einschließlich der gegenwärtigen, was zeigt, dass die fortlaufende Vertreibung der Bauern von ihrem Land, Krieg und Ausplünderung im Weltmaßstab sowie die Erniedrigung der Frauen in jeder Epoche zu den notwendigen Voraussetzungen der Existenz des Kapitals zählen. Ich sollte hinzufügen, dass Marx niemals angenommen haben würde, der Kapitalismus ebne der menschlichen Emanzipation den Weg, wenn er die Geschichte aus der Perspektive der Frauen betrachtet hätte. Denn diese Geschichte zeigt, dass Frauen auch dann als gesellschaftlich minderwertige Wesen behandelt und wie Sklaven ausgebeutet worden sind, wenn Männer einen bestimmten Grad an formeller Freiheit erlangt hatten. Das Wort Frauen steht in diesem Kontext dieses Bandes also nicht nur für eine verborgene Geschichte, die es sichtbar zu machen gilt, sondern auch für eine besondere Form der Ausbeutung und somit auch für eine einzigartige Perspektive, aus der sich die Geschichte kapitalistischer Verhältnisse neu betrachten lässt. Das Vorhaben ist nicht neu. Frauen haben sich seit Anbeginn der feministischen Bewegung mit dem Übergang zum Kapitalismus befasst. Auch wenn sie ihn nicht immer als solchen erkannt haben. Eine Zeit lang war der Rahmen, an dem sich bei der Rekonstruktion der Frauengeschichte orientiert wurde, ein chronologischer. Die von feministischen Historikerinnen am häufigsten verwendete Bezeichnung für die Übergangszeit ist frühe Neuzeit, womit aber, je nachdem, mit welcher Autorin man es zu tun hat, einmal das 13. und einmal das 17. Jahrhundert gemeint sein kann. In den 1980ern erschienen jedoch mehrere Werke, die einen kritischeren Ansatz verfolgten. Dazu zählten Joan Kellys Aufsätze über die Renaissance und die Querelle des Femmes, Caroline Merchant, Tod der Natur, 1987, Leopoldina Fortunatis, L'Arcano della Riproduzione, 1981, als The Arcane of Reproduction 1995 auch in englischer Übersetzung erschien. Mary Wiesener's Warping Woman in the Renaissance Germany 1986 und Patriarchat und Kapital von Maria Mies 1988. Weiter sind die zahlreichen Monographien zu erwähnen, die im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte die Präzedenz der Frauen in den ländlichen und städtischen Ökonomien des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa rekonstruiert haben, sowie die umfangreiche Literatur und die dokumentarischen Arbeiten zu den Hexenverfolgungen und dem Leben der Frauen im vorkolonialen Amerika sowie in der Karibik. Aus der letzten Gruppe von Texten möchte ich besonders an Irene Silverblatts »The Moon, the Sun and the Witches« erinnern, 1987, die erste Darstellung der Hexenverfolgung im kolonialen Peru. Auch »Natural Rebels, A Social History of Barbados« von Hilary Beckles 1995 sei hier genannt. Dieses Buch ist neben »Slave Women in Caribbean Society« 1650 bis 1838 von Barbara Bush, 1990, einer der wichtigsten Texte zur Geschichte versklavter Frauen auf den Plantagen der Karibik. Diese Forschungsarbeiten haben bestätigt, dass es auf eine fundamentale Neubestimmung gängiger historischer Kategorien sowie auf das Aufzeigen verborgener Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen hinausläuft. Die Geschichte der Frauen zu rekonstruieren oder die Geschichte von einem feministischen Standpunkt aus zu betrachten. So hat Kellys Aufsatz »Did Women Have a Renaissance?« 1984 die klassische historische Periodisierung unterlaufen, die die Renaissance als herausragenden Fall kultureller Errungenschaften zelebriert. Carolyn Merchants Tod der Natur 1987 hinterfragt den Glauben an den gesellschaftlich progressiven Charakter der wissenschaftlichen Revolution und vertritt die These, der Aufstieg des wissenschaftlichen Rationalismus habe den kulturellen Übergang von einem organizistischen zu einem mechanizistischen Paradigma ausgelöst, über den die Ausbeutung der Frauen und der Natur legitimiert worden sei. Als besonders bedeutend hat sich Patriarchat und Kapital von Maria Mies 1988 erwiesen. Eine mittlerweile klassische Arbeit, die die kapitalistische Akkumulation aus nicht-eurozentrischer Perspektive neu untersucht. Mies stellt einen Zusammenhang her zwischen dem Schicksal der Frauen in Europa und den kolonialen Subjekten Europas. Damit ermöglicht sie ein neues Verständnis der Rolle der Frauen im Kapitalismus und im Globalisierungsprozess. Caliban und die Hexe baut auf diesen Arbeiten ebenso auf, wie es die Il Grande Calibano enthaltene Studien weiterentwickelt. Vergleich zu Il Grande Calibano, meine Bemerkungen im Vorwort. Caliban und die Hexe behandelt jedoch einen längeren historischen Zeitraum. Das Buch verbindet die Entwicklung des Kapitalismus zum einen mit den sozialen Kämpfen und der Reproduktionskrise des Spätfeudalismus, zum anderen mit dem, was Marx als die Entstehung des Proletariats definiert. Dabei wird eine Reihe von historischen und methodologischen Fragen berührt, die für die Debatten über Frauengeschichte und feministische Theorie zentral gewesen sind. Die wichtigste historische Frage, die in diesem Buch berührt wird, ist, wie die zu Beginn der Neuzeit vollstreckten Hinrichtungen Hunderttausender von Hexen zu erklären seien. Warum fiel der Aufstieg des Kapitalismus zeitgleich mit einem Krieg gegen Frauen zusammen? Es herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass die Hexenverfolgung darauf abzielten, und der Kontrolle, die Frau bis dahin über ihre reproduktive Funktion ausgeübt hatte, ein Ende zu setzen, was der Entwicklung eines repressiveren patriarchalen Regimes den Weg ebnete. Es sind zuweilen auch die Ansicht vertreten, die Hexenverfolgung seien in den sozialen Veränderungen begründet gewesen, die mit dem Aufstieg des Kapitalismus einhergingen. Die spezifischen historischen Umstände, unter denen es zur Entfesselung der Hexenverfolgung kam, sind jedoch ebenso wenig untersucht worden wie die Gründe, aus denen der Kapitalismus nach einem genozidialen Angriff auf die Frauen verlangte. Dies ist die Aufgabe, der ich mich in Caliban und die Hexe stelle. Ich beginne damit, die Hexenverfolgung im Kontext der demografischen und Wirtschaftskrise des 16. und 17. Jahrhunderts sowie der Boden- und Arbeitspolitik des merkantilistischen Zeitalters zu analysieren. Dabei kann ich nur skizzieren, welche Untersuchungen noch erforderlich werden, um die von mir erwähnten Zusammenhänge zu klären, insbesondere den Zusammenhang zwischen den Hexenverfolgungen und der zeitgleichen Entwicklung einer neuen geschlechtlichen Arbeitsteilung, durch die Frauen auf die Reproduktionsarbeit festgelegt wurden. Es genügt jedoch der Nachweis, dass die Verfolgung der Hexen, wie der Sklavenhandel und die Einhegung, ein zentraler Aspekt der Akkumulation und Entstehung des neuzeitlichen Proletariats war, und zwar sowohl in Europa als auch in der neuen Welt. Caliban und die Hexe geht noch auf eine andere Weise auf die Frauengeschichte und die feministische Theorie ein. Erstens bestätigt das Buch, dass es sich beim Übergang zum Kapitalismus um einen Gegenstand handelt, an dem sich die feministische Theorie hervorragend überprüfen lässt. Die Neubestimmung produktiver und reproduktiver Aufgaben sowie der Geschlechterbezeichnung, die wir in dieser Epoche stoßen und mit einem Höchstmaß an Gewalt und Staatsintervention bewerkstelligt wurden, lassen keinen Zweifel am konstruierten Charakter der für die kapitalistische Gesellschaft typischen Geschlechterrollen. Die von mir vorgeschlagene Analyse erlaubt es uns auch, über die Dichotomie von Gender und Klasse hinauszugehen. Wenn es stimmt, dass die Geschlechtsidentität in der kapitalistischen Gesellschaft zur Trägerin bestimmter Arbeitsfunktionen wurde, dann sollte Gender nicht als rein kulturelle Angelegenheit betrachtet werden, sondern als spezifische Ausprägung von Klassenverhältnissen. Von diesem Standpunkt aus erschien die unter postmodernen Feministinnen geführte Debatte um die vermeintliche Notwendigkeit, Frauen als analytische Kategorie zu verabschieden und den Feminismus rein gegensätzlich zu bestimmen, als fehlgeleitet und das bereits Gesagte noch einmal anders zu formulieren. Wenn Weiblichkeit in der kapitalistischen Gesellschaft als Arbeitsfunktion konstituiert worden ist, die die Produktion der Arbeitsschaft unter dem Deckmantel eines vermeintlichen biologischen Schicksals verschwinden lässt, dann ist Frauengeschichte zugleich auch Klassengeschichte. Dann gilt es zu fragen, ob die geschlechtliche Arbeitsteilung, die diesen bestimmten Weiblichkeitsbegriff hervorgebracht hat, überwunden worden ist. Wird diese Frage verneint, und sie muss angesichts der gegenwärtigen Organisation der Reproduktionsarbeit verneint werden, dann ist Frauen eine legitime analytische Kategorie, um die mit der Reproduktion zusammenhängende Tätigkeiten bleiben für Frauen ein wesentliches Kampfterrain, wie sie es auch für die feministische Bewegung der 1970er Jahre waren, für die sie die Geschichte der Hexen auf dieser Grundlage erschloss. Eine weitere von Caliban und die Hexe berührte Frage ergibt sich aus den kontrastierenden Perspektiven der feministischen und der von der Foucault ausgehenden Körperanalyse, einschließlich ihrer Anwendung auf die Geschichte kapitalistischer Entwicklung. Seit Beginn der Frauenbewegung haben feministische Aktivistinnen und Theoretikerinnen den Begriff des Körpers hinsichtlich des Verständnisses der Ursprünge männlicher Herrschaft, aber auch der Konstruktion weiblicher Geschlechtsidentitäten eine Schlüsselrolle zugewiesen. Über alle ideologischen Differenzen hinweg haben Feministinnen begriffen, dass eine hierarchische Klassifizierung menschlicher Fähigkeiten und die Identifizierung der Frauen mit einem abgewerteten Verständnis der Realität und des Körpers historisch als Mittel gedient haben, um die patriarchale Macht und die männliche Ausbeutung der Frauenarbeit zu festigen. Analysen der Sexualität, der Zeugung und der Mutterschaft haben daher im Mittelpunkt der feministischen Theorie und der Frauengeschichte gestanden. FeministInnen haben insbesondere die Strategien und die Gewalt aufgedeckt und denunziert, vermittels derer männlich dominierte Ausbeutungssysteme versucht haben, die Körper der Frau zu disziplinieren und sich diese Körper anzueignen. Dabei ist es möglich gewesen zu zeigen, dass Frauenkörper Hauptgegenstand und bevorzugter Schauplatz der Anwendung von Machttechniken und Machtverhältnissen gewesen sind. Seit den 1970er Jahren sind zahlreiche feministische Studien zur Kontrolle der reproduktiven Funktion der Frau vorgelegt worden, aber auch zu den Auswirkungen, die Vergewaltigung, Gewalt und die Durchsetzung der Schönheit als Bedingung gesellschaftlicher Akzeptanz auf Frauen haben. Als Beiträge zum Körperdiskurs unserer Zeit sind diese Studien von monumentaler Bedeutung. Sie widerlegen die unter Akademikern verbreitete Annahme, dieser Diskurs sei von Michel Foucault entdeckt worden. Ausgehend von der Analyse der Körperpolitik haben Feministinnen nicht nur die zeitgenössischen, philosophischen und politischen Diskurse revolutioniert, sondern sie haben auch damit begonnen, die Körper wieder aufzuwerten. Das war ein notwendiger Schritt, sowohl um der negativen Bewertung entgegenzuwirken, wie mit der Gleichsetzung von Weiblichkeit und Körperlichkeit einhergeht, als auch um eine ganzheitlichere Sicht dessen zu ermöglichen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Diese Aufwertung hat verschiedene Formen angenommen, von der Suche nach nicht-dualistischen Wissensformen bis hin zu dem von Feministinnen, die sexuelle Differenz als positiven Wert ansehen, unternommenen Versuch, eine neue Art von Sprache zu entwickeln, die die körperlichen Grundlagen menschlicher Intelligenz neu zu reflektieren. Der wieder anzueignende Körper ist, worauf Rosi Bredonti aufmerksam gemacht hat, niemals als biologische Gegebenheit zu verstehen. Nichtsdestotrotz sind Lösungen wie Wiederaneignung des Körpers oder den Körper sprechen von poststrukturalistischen, an Foucault orientierten Theoretikerinnen kritisiert wurden, da diese jegliche Forderung nach instinktmäßiger Befreiung als illusionär ablehnen. Feministinnen haben wiederum Foucaults Sexualitätsdiskurs dafür kritisiert, dass er die sexuelle Differenz nicht zur Kenntnis nehme, sich aber zugleich viele Einsichten der feministischen Bewegung aneigne. Diese Kritik ist durchaus zutreffend. Hinzu kommt, dass Foucault derart vom produktiven Charakter der auf den Körper angewandten Machttechniken fasziniert ist, dass seine Analyse letztlich keine Kritik von Machtverhältnissen erlaubt. Der beinahe apologetische Charakter von Foucaults Körpertheorie wird dadurch akzentuiert, dass sie den Körper als ausschließlich durch diskursive Praktiken konstituiert wahrnimmt und sich stärker für die Anwendung der Macht als für die Bestimmung ihres Ursprungs interessiert. So erscheint die Macht, durch die der Körper produziert wird, als eigenständige metaphysische Instanz, allgegenwärtig, abgekoppelt von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen und in ihren Permutationen so mysteriös wie eine göttliche erste Bewegungsursache. Kann uns eine Analyse des Übergangs zum Kapitalismus und der ursprünglichen Akkumulation helfen, über diese Alternativen hinaus zu gelangen? Ich glaube ja. Was den feministischen Ansatz angeht, so sollten wir als erstes die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen dokumentieren, unter denen der Körper zu einem zentralen Element und zur bestimmenden Tätigkeitssphäre der Konstitution von Weiblichkeit geworden ist. In diesem Sinne zeigt Caliban und die Hexe, dass der Körper für Frauen in der kapitalistischen Gesellschaft das gewesen ist, was die Fabrik für männliche Lohnarbeiter gewesen ist. Der Hauptschauplatz ihrer Ausbeutung und ihres Widerstands. Denn der weibliche Körper ist vom Staat und von Männern angeeignet und gezwungen worden, als Mittel der Akkumulation und Reproduktion von Arbeitern zu funktionieren. So ist die Bedeutung, die der Körper in all seinen Aspekten, Mutterschaft, Niederkunft, Sexualität, innerhalb der feministischen Theorie und der Frauengeschichte angenommen hat, durchaus angemessen. Caliban und die Hexe bestätigt auch die feministische Einsicht, dass der Körper nicht mit der Privatsphäre gleichzusetzen ist, weshalb von Körperpolitik die Rede ist. Darüber hinaus erklärt Caliban und die Hexe, wie der Körper für Frauen sowohl eine Identitätsquelle als auch ein Gefängnis sein kann und weshalb es für Feministinnen so wichtig ist, zugleich aber auch so problematisch ist, ihn aufzuwerten. Was Foucaults Theorie angeht, so bietet die Geschichte der ursprünglichen Akkumulation viele Gegenbeispiele zu ihr und zeigt, dass sich diese Theorie nur um den Preis grober historischer Auslassungen aufrechterhalten lässt. Die offenkundigsten dieser Auslassungen sind die der Hexenverfolgung und die des Diskurses der Dämonologie. Weder das eine noch auf das andere geht Foucault in seiner Analyse der Disziplinierung des Körpers ein. Zweifellos wäre er zu anderen Schlussfolgerungen gelangt, wenn er sie mit berücksichtigt hätte. Denn beide offenbaren den repressiven Charakter der gegen die Frauen entfesselnden Macht. In seiner Beschreibung mikropolitischer Machtdynamiken nimmt Foucault eine Komplizenschaft und einen Rollentausch von Opfern und Verfolgern an. Die Hexenverfolgung und der Diskurs der Dämonologie lassen die Annahme weniger plausibel erscheinen. Durch die Auseinandersetzung mit der Hexenverfolgung wird auch Foucaults Theorie der Entwicklung einer Biomacht in Frage gestellt. Das Rätselhafte, mit dem Foucault die Entwicklung eines solchen Regimes umgibt, verschwindet. Foucault beobachtet einen, ihm zufolge in Europa des 18. Jahrhunderts stattfindenden Übergang von einem Typus der Macht, der auf dem Recht zu töten gründet, zu einem anderen Typus, der durch die Verwaltung und Förderung von Lebenskräften wie etwa Bevölkerungswachstum verfährt. Foucault bietet uns aber keinerlei Hinweise, auf die diesen den Kontext des Aufstiegs des Kapitalismus stellen. Löst sich das Rätsel auf, denn die Förderung der Lebenskräfte entpuppt sich als Ergebnis des neuen Interesses an der Akkumulation und Produktion von Arbeitskraft. Wir kennen auch, dass die Förderung des Bevölkerungswachstums durch den Staat mit der massenhaften Vernichtung von Menschenleben einhergehen kann. Denn unter vielen historischen Umständen, man denke nur an die Geschichte des Sklavenhandels, beginnt eines das andere. Tatsächlich kann die Akkumulation von Arbeitskraft in einem System, in dem das Leben dem Profit untergeordnet wird, nur durch ein Höchstmaß an Gewalt erreicht werden – so dass die Gewalt selbst eine Produktivkraft wirft, wie Maria Mies es ausdrückt. Zusammenfassend lässt sich sagen, hätte Foucault sich in Sexualität und Wahrheit 1977 nicht auf das pastorale Geständnis konzentriert, sondern die Hexenverfolgung studiert, dann hätte er erkannt, dass sich deren Geschichte nicht aus der Perspektive eines universellen, abstrakten, sich deren Geschichte geschlechtslosen Subjekts beschreiben lässt. Darüber hinaus hätte er erkannt, dass sich Folter und Tod in den Dienst des Lebens stellen lassen, besser, in den Dienst der Produktion von Arbeitskraft. Besteht doch das Ziel der kapitalistischen Gesellschaft in der Verwandlung des Lebens in Arbeitsvermögen und tote Arbeit. So gesehen ist die ursprüngliche Akkumulation in jeder Phase kapitalistischer Entwicklung ein universeller Vorgang gewesen. Nicht zufällig hat ihr historischer Musterfall Strategien hinterlassen, die im Zuge jeder größeren kapitalistischen Krise auf verschiedene Weisen neu aufgegriffen worden sind. Um die Kosten der Arbeit zu senken, wird die Ausbeutung der Frauen sowie kolonialer Subjekte zu verschleiern. Das war es, was im 19. Jahrhundert geschah, als der Sozialismus, die Pariser Kommune und die Akkumulationskrise von 1873 mit dem Wettlauf um Afrika und der gleichzeitigen Schaffung der Kernfamilie in Europa beantwortet wurden. Die Kernfamilie basierte auf der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frauen von den Männern. Vorausgegangen war ihr der Ausschluss der Frauen von der Lohnarbeit. Eben das geschieht auch heute, da über eine neue globale Ausweitung des Arbeitsmarktes versucht wird, die Uhr zurückzustellen und die Errungenschaften des antikolonialen Kampfes sowie der Kämpfe anderer rebellischer Subjekte, etwa der Studierenden, der Feministinnen und der Fabrikarbeiter, rückgängig zu machen. Diese Subjekte waren in den 1960er und 70er Jahren gelungen, die geschlechtliche und die internationale Arbeitsteilung zu zersetzen. Es überrascht daher nicht, dass Gewalt und Versklavung im großen Ausmaß an der Tagesordnung sind, ganz so, wie sie es auch in der Epoche des Übergangs waren. Der Unterschied besteht darin, dass die Konquisatoren von heute die Beamten der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds sind. Sie belehren jene Bevölkerung, die von den herrschenden Weltmächten über Jahrhunderte hinweg ausgeraubt und pauperisiert worden sind, noch immer über den Wert des Pfennigs. Ein Großteil der entfesselten Gewalt richtet sich auch diesmal wieder gegen Frauen, denn die Eroberung des weiblichen Körpers ist auch im Computerzeitalter noch eine Vorbedingung der Akkumulation von Arbeit und Wohlstand wie den institutionellen Investitionen in die Entwicklung neuer reproduktiver Technologien zeigen. Technologien, die Frauen mehr denn je auf ihre Gebärmutter reduzieren. Darüber hinaus erlangt die Feminisierung der Armut, die den Fortschritt der Globalisierung begleitet hat, eine neue Bedeutung, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass dieses Phänomen die erste Auswirkung der Entwicklung des Kapitalismus auf das Leben der Frauen war. Die politische Lektion, die wir in Caliban und die Hexe entnehmen können, lautet in der Tat, dass der Kapitalismus als sozioökonomisches System zwingend auf Rassismus und Sexismus angewiesen ist. Denn der Kapitalismus muss die Widersprüche, die seinen gesellschaftlichen Verhältnissen innewohnen, rechtfertigen und mystifizieren. In seinem Freiheitsversprechen steht die Realität weit verbreiteten Zwangs, seinem Wohlstandsversprechen die ebenso weit verbreiteten Elends gegenüber. Der Kapitalismus rechtfertigt und mystifiziert solche Widersprüche, indem er die Natur derjenigen, die er ausbeutet, verunglimpftlich, also die der Frauen, der kolonialen Subjekte, der Nachkommen afrikanischer Sklaven und der von der Globalisierung entwürdigten Migrantinnen und Migranten. Den Kern des Kapitalismus macht nicht nur die symbiotische Beziehung zwischen vertraglich geregelter Lohnarbeit und Versklavung, sondern auch die damit einhergehende Dialektik von Akkumulation und Vernichtung der Arbeitskraft. Dafür haben Frauen einen hohen Preis gezahlt, mit ihren Körpern, ihrer Arbeit und ihrem Leben. Es ist daher ausgeschlossen, den Kapitalismus mit irgendeiner Form der Befreiung in Verbindung zu bringen oder die Langlebigkeit des Systems aus seiner Fähigkeit zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu erklären. Wenn der Kapitalismus in der Lage gewesen ist, sich zu reproduzieren, dann nur aufgrund der Ungleichheit, die er in den Körper des Weltproletariats integriert hat, sowie aufgrund seiner Fähigkeit, die Ausbeutung zu globalisieren. Dieser Vorgang entfaltet sich noch heute vor unseren Augen, wie es in den letzten 500 Jahren getan hat. Der Unterschied besteht darin, dass der Widerstand dagegen heute ein globales Ausmaß angenommen hat. Anmerkung: Erstens. Studium des Kapitalismus hat eine lange Geschichte, die nicht zufällig mit den bedeutendsten histopolitischen Bewegungen des Jahrhunderts zusammenfällt. Marxistische Historiker wie Maurice Dobb, Rodney Hilton und Christopher Hill wandten sich in den 1940er und 50er Jahren dem Übergang zu. Das geschah vor dem Hintergrund der Debatte um die Konsolidierung der Sowjetunion, des Aufstiegs neuer sozialistischer Staaten in Europa und Asien, sowie dessen, was sich damals als bevorstehende kapitalistische Krise darstellte. In den 1960er Jahren beschäftigten sich Theoretiker der Dritten Welt, Samir Amin, André Gunder, Frank, mit dem Übergang, diesmal im Kontext der damaligen Debatten um Neokolonialismus, Unterentwicklung und ungleichen Tausch zwischen der ersten und der dritten Welt. Zweitens, beides hängt in meiner Analyse eng miteinander zusammen, da die generative Reproduktion der Arbeiter und Arbeiterinnen ebenso wie die tägliche Reproduktion des Arbeitsvermögens im Kapitalismus zu Frauenarbeit geworden sind, wobei diese Arbeit allerdings durch ihren nicht entlohnten Charakter mystifiziert wird und als persönliche Dienstleistung oder gar als Naturressource erscheint. Drittens. Es überrascht nicht, dass sich fast die Gesamtheit der aus der zweiten Welle des Feminismus hervorgegangenen Literatur durch eine Aufwertung des Körpers auszeichnet. Dieselbe Aufwertung charakterisiert auch die aus der antikolonialen Revolte hervorgegangene sowie die von Nachkommen versklavter Afrikaner und Afrikanerinnen verfasste Literatur. In dieser Hinsicht nimmt Virginia Woolfs Ein Zimmer für sich allein 1929 die beträchtliche geografische und kulturelle Grenze hinweg. Aimé Césaire Notizen von der Rückkehr in die Heimat 1938 vorweg. Woolf scheltet spöttisch ihr weibliches Publikum und die umfassendere, dahinterliegende Welt der Frauen dafür, dass es ihnen nicht gelungen sei, etwas anderes als Kinder herzustellen. Junge Frauen, sie haben nie eine Entdeckung von irgendeiner Bedeutung gemacht, sie haben nie ein Weltreich erschüttert oder ein Heer in die Schlacht geführt. Shakespeares Dramen sind nicht von ihnen. Was haben sie für eine Entschuldigung? Natürlich können sie sagen und dabei auf die Straßen und Plätze der Wälder des Erdballs verweisen, wo es von schwarzen und weißen und kaffeebraunen Einwohnern wimmelt. Wir haben anderes zu tun, gesagt habt. Ohne unser Werk wären diese Meere unbesegelt und die furchtbaren Landstriche nur Wüste. Wir haben die 1.623 Millionen Menschen, die laut Statistik gegenwärtig auf der Welt leben, geboren und bis zum Alter von vielleicht 6 oder 7 Jahren erzogen und gewaschen und belehrt. Und das, selbst wenn manche die Hilfe dabei hatten, braucht Zeit. In der Fähigkeit jenes abgewerteten Bildes der Weiblichkeit zu unterwandern, das durch die Gleichsetzung der Frauen mit Natur, Materie und Körperlichkeit konstruiert worden ist, liegt die Macht des feministischen Körperdiskurses, der sich bemüht, das zutage zu fördern, was die männliche Kontrolle über unsere Körperlichkeit verdeckt hat. Es wäre allerdings illusionär, Frauenbefreiung als Rückkehr zum Körper zu begreifen. Wenn der weibliche Körper, wie ich im vorliegenden Buch zeigen will, als signifikant auf ein Feld reproduktiver Tätigkeiten verweist, die von Männern und dem Staat angeeignet worden sind, und wenn man aus ihm ein Mittel zur Produktion von Arbeitskraft gemacht hat, einschließlich all dessen, was daraus an sexuellen Verordnungen und Regelungen, an ästhetischen Kanons und Strafen folgt, dann ist der Schauplatz einer grundlegenden Entfremdung, die sich nicht eher überwinden lässt, als der ihn definierenden Arbeitsdisziplin ein Ende gesetzt worden ist. Diese These gilt auch für Männer. Marxens Darstellung des Arbeiters, der sich nur bei der Ausübung seiner Körperfunktionen wohlfühlt und hält bereits eine Ahnung davon. Marx hat jedoch niemals einen Eindruck vom Ausmaß des Angriffs vermittelt, dem der männliche Körper beim Aufstieg des Kapitalismus ausgesetzt wurde. Ironischerweise hat Marx, wie Michel Foucault, die Produktivität der Macht betont, der die Arbeiter unterworfen werden. Eine Produktivität, die bei ihm zur Vorbedingung der späteren Beherrschung der Gesellschaft durch die Arbeiter wird. Marx erkannte nicht, dass der Preis für diese Entwicklung des industriellen Vermögens der Arbeiter in der Unterentwicklung ihres Vermögens als gesellschaftliche Individuen besteht, obwohl er anerkannte, dass die Arbeiter in der kapitalistischen Gesellschaft von ihrer Arbeit, ihren Beziehungen zu anderen und ihrem Arbeitsprodukt derart entfremdet werden, dass sie von ihnen beherrscht werden wie von einer fremden Macht. Viertens. Braidotti, 1991, Vergleich zu feministischen Körpertheorien Saleh, insbesondere Kapitel 3 bis 5 sowie Braidotti, 1991, insbesondere den Abschnitt Repossessing the Body, a Timely Project. Fünftens. Ich beziehe mich hier auf das Projekt der Écriture Féminin. Es handelt sich um eine Literaturtheorie und Bewegung, die sich in den 1970er Jahren in Frankreich entwickelte, ausgehend von feministischen Anhängen der Lacanschen Psychoanalyse, die bestrebt waren, eine Sprache zu schaffen, die die Besonderheiten des weiblichen Körpers und der weiblichen Subjektivität ausdrückt. Auf der nächsten Seite ein Bild. Unterschrift: Eine Frau mit einem Korb voller Spinat. Mittelalterliche Frauen hatten häufig eigene Gärten, in denen sie medizinische Kräuter anbauten. Ihr Wissen um die Eigenschaften der Kräuter war eines der Geheimnisse, die sie von Generation zu Generation weiterreichten. Italienische Darstellung um 1385.